Mein Eindruck ist, es ist tatsächlich mehr geworden. Allerdings muss man so ein bisschen aufpassen, was ist Mobbing und was ist ein Streit unter Kindern und Jugendlichen. Streit ist im Grunde eine einmalige Sache und oder sowas wie, den einen mag ich und den anderen mag ich nicht und den ich nicht mag, der mobbt mich nicht nur, weil ich den nicht mag. Ne? Und selbst wenn wir uns mal streiten. Mobbing ist was über Tage, Wochen, Monate andauert, was häufiger vorkommt und ich brauche immer eine Gruppe, die mobbt. Deswegen, da kommt der Begriff her, ne? Der Mob ist ja die Gruppe. Und das müssen wir erstmal trennen. Und trotzdem denke ich, dass Mobbing mehr geworden ist.
Der Vater macht sich meines Erachtens wirklich zu Recht Sorge, dass seine Tochter da wirklich auch nachhaltig drunter leidet. Es ist halt so, dass er sich inzwischen fragt, was kann ich da überhaupt noch tun, auch Vertrauen aufbauen. Wie geht man da erstmal auf so ein Kind zu? Oder muss man warten, bis sich das Kind von alleine öffnet? Ich meine, man merkt ja die Veränderung. Ihr geht schlecht, schläft schlecht. Was macht man da als Vater oder Mutter oder Eltern?
Das Wichtigste ist, die Veränderung festzustellen, sie wahrzunehmen und sie auch anzusprechen. Weil ganz oft setzen Kinder und Jugendliche extrem viel Energie da rein, das vor uns zu verschleiern, sodass wir es tatsächlich nicht mitkriegen. Und dann haben viele Eltern danach ein schlechtes Gewissen, wenn sie merken, oh Gott, das ging ja schon Wochen, Monate gar so und ich habe nichts mitbekommen. Können sie aber oft nicht, weil die Kinder es wirklich versuchen zu verschleiern, viel Kraft da reinstecken. Also mitkriegen ist wunderbar und dann ansprechen und dann kann es immer noch sein, dass die Kinder sagen, nö, es ist nichts, mir geht es total gut. Und dann ist es gut, diese Sachen so beiläufig anzusprechen. Zum Beispiel gar nicht so, ich gehe jetzt ins Kinder- und Jugendzimmer und sage, du pass mal auf, mir ist aufgefallen, du ziehst dich immer mehr zurück. Also das Kind hart zu konfrontieren, sondern am besten bei einer sich natürlich bietende Gelegenheit. Autofahrten zum Beispiel sind fantastisch, um mit gerade Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Da guckt man sich nicht an, es ist nicht konfrontativ, man sitzt nebeneinander, man ist in einem geschlossenen Raum, meistens ohne Ablenkung, es sei denn Radio WMW läuft im Hintergrund. Also es ist ablenkungsfrei und das sind so Quality-Time-Situationen, wo man gut ins Gespräch kommt und wo die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sich das Kind öffnet. Und wenn es das tut, ein Schatz, wunderbar, weil dann kann ich damit arbeiten. Dann habe ich eine Erklärung, ich kann dem Kind sagen, danke, dass du mich geöffnet hast. Jetzt weiß ich, wie es dir geht. Lass uns mal gemeinsam überlegen, was wir tun können. Hierbei sollte man, also bei dem gemeinsamen Überlegen, was man tun kann, nicht vorschnelle Lösungen präsentieren oder das abtun. Das wird schon wieder gut und so schlimm meinen die das gar nicht, sondern mehr zuhören. Also erstmal mehr hören und sich dann ein Bild machen, als sofort urteilen. Und wenn ich aber in dem Urteil zu der Idee komme, okay, das ist eine wirklich heftige Situation, dann ist auch ganz klar, dass mein Kind alleine da nicht rauskommen wird, wenn es ein echtes Mobbing ist. Ich habe ja gesagt, da gibt es immer eine Gruppe. Und das Ziel der Gruppe ist, einen auszuschließen. Es geht immer darum, dass der Selbstwert der Gruppe erhöht wird. Das heißt, die Gruppe hat was davon, diese eine Person auszuschließen. Und deswegen ist es auch egal, welche Person das ist. Es kann im Grunde genommen sogar jeden treffen. Aber zurück zu der Situation, es ist also eine Gruppe. Und das, was Eltern nicht machen sollten, weil wir da ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist zum Beispiel potenzielle Tätereltern anzusprechen oder potenzielle Täter anzusprechen. Also auf den Schulhof zu gehen oder Rabatz zu machen. Dann kommt man sofort in eine schlechte Verhandlungsposition. Sondern es ist viel wichtiger zu gucken, wer ist denn gruppenverantwortlich? Das wird in der Regel die Schule sein. Und dann in der Schule zu Vertrauenspersonen gehen. In der Regel werden das die Klassenleitungen sein, aber vielleicht gibt es auch Beratungslehrkräfte oder Fachkräfte für Schulsozialarbeitende. Und mit denen darüber zu sprechen und dann erstmal die eigene Situation, die eigene Befindlichkeit zu schildern. Was nicht so gut ist, ist so mit Schuld zu kommen. Sie haben ja nicht aufgepasst, Sie haben Ihre Aufsichtspflicht verletzt. Auch dann kommt man in eine schlechte Verhandlungsposition. Und ich will ja in Beziehung bleiben, weil ich will ja, dass die Schule die Situation für mein Kind löst.
Ja, ich will aber auch, dass sich das schnell ändert. Also komme ich da irgendwie schon mit so einem Grunddruck hin. Schwierig, da ruhig zu bleiben. Ne?
Da stimme ich Ihnen zu, ganz genau. Deswegen ist es gut, sich darauf vorzubereiten. Wir in der Schulberatungsstelle bieten tägliche Telefonsprechstunden an, immer nachmittags. Und das ist so ein Fall, den kennen wir aus unseren Sprechstunden. Und dann coachen wir die Eltern am Telefon, wie sie gut mit der Schule reden können.
Der Vater ist ja hingegangen und ist dann erst so ein bisschen abgetan worden, sagt er selber. Und ja, das wird sich schon wieder legen und warten Sie mal einen Moment. Wir sprechen das hier in der Schule an. Beim ersten Mal hat sich nicht viel getan, beim zweiten Mal war es dann besser. Und in einem Gespräch zwischen dem Vater und uns hat er dann gesagt, ich möchte ganz gerne, also wenn ich mir was wünschen könnte von unserem Schulsystem, dass sie nicht 2 Stunden Sport am Stück haben und sich da vielleicht 1 Stunde, da sollen sie sich mal alle austoben und vielleicht dafür ein anderes Fach wie zum Beispiel Sozialwesen. Das war so seine Idee, um da mal zwischen Lehrern und vielleicht auch mal konkrete Streitereien anzusprechen oder einfach nur mal zu sagen, was wollt ihr eigentlich oder was soll das bringen, jemand anderes fertig zu machen? Also dieses Thema vielleicht auch mal in den Unterricht reinzuhieven. Finden Sie das okay oder ist das ein Gedanke, der, ja, wünscht dir was, so ein bisschen entspricht?
Auf keinen Fall ist das ein wünscht dir was Gedanke, sondern das ist sogar sehr zeitgemäß. Viele Schulen machen das schon. Da gibt es die sogenannten Klassenratsstunden als Beispiel, wo über solche Sachen gesprochen werden. Das sind Stunden, die einmal in der Woche stattfinden und wo man über alle Belange spricht, die in der Klasse passieren. Das kann alles Mögliche sein. Und das ist eine feste Stunde und die ist oft auch nach einem ritualisierten Ablauf. Und es hat sich an vielen Schulen durchgesetzt, dass das eine sehr gute Maßnahme ist, um so den sozialen Frieden und damit auch das Klima in der Klasse oder in der gesamten Schule zu verbessern. Und das ist tatsächlich auch, sind das auch Maßnahmen, die vom Schulministerium so nach und nach gefördert wird. Na, also wir hatten vor, ich sag mal, so 10 Jahren war das noch so ein Thema, ja, brauchen wir das wirklich? Und inzwischen weiß man, nein, das ist wichtig für uns. Es ist wichtig für die Kindesentwicklung und letztendlich ist es auch wichtig für die schulischen Leistungen, weil klar ist, je besser das Klassenklima, desto besser sind die Noten.
Jetzt hat der Vater wirklich alles versucht bis hierhin, hat auch schlaflose Nächte erlebt und fragt sich, was machen wir jetzt? Was würden Sie diesem Vater empfehlen? Die Situation habe ich ihm beschrieben. Kind will nicht zur Schule. Es gab 2 Gespräche. Was würden Sie dem Mann empfehlen?
Aus Elternsicht ist das immer eine Gratwanderung, weil man will natürlich das Beste für das eigene Kind. Aus der, sag mal, beraterischen Sicht, meine Sicht, fände ich sehr unglücklich, wenn das Opfer weiter leiden muss und wenn zum Beispiel das Opfer das System verlassen muss. Und trotzdem gibt es Fälle, wo es keinen anderen Weg mehr gibt, weil die Konstellation so ist, wie sie nun mal ist, die kann ich nicht ändern. Also mein vorrangiges Ziel wäre immer, dass das bestehende System so zu machen, dass alle was lernen. Weil wir wissen auch, selbst Mobber haben für ihre Zukunft eine schlechte Sozialprognose. Die müssen auch was lernen. Und die können aber nur was lernen, wenn man an der Situation arbeitet. Also mein erster Wunsch wäre, an der Situation zu arbeiten. Jetzt trifft der Vater auf ein System, was aus irgendeinem Grund nicht in der Lage ist, nicht bereit dazu ist, was weiß ich was, an der Situation nicht zu ändern. Und natürlich steht dann immer die Frage nach einem Schulwechsel im Raum. Ne? Das ist ganz sogar oft die erste Frage oder die erste Lösung, die sich gewünscht wird. Und das ist auf der einen Seite schon eine scheinbare einfache Lösung, ne? Nämlich bin ich weg, dann bin ich weg. Die ist aber aus 2 Gründen tricky. Erstens ist es ein bisschen schwierig, das System zu wechseln, da kommen wir vielleicht gleich zu. Und der zweite Punkt ist, hört es dann wirklich auf? Na, weil durch neue Medien, durch den Schulwechsel innerhalb eines Ortes sind natürlich trotzdem noch soziale Beziehungen da. Und es ist die Frage, ob das dann wirklich stoppt oder ob es nicht weitergeht, nur an anderen Orten. Und jeder kennt einen, der einen kennt. Und dieses Risiko, dass es am neuen System weitergeht, ist einfach da.
Und ein Schulwechsel an sich ist eh schwierig mit solchen Voraussetzungen?
Die Voraussetzungen des Schulwechsels sind auf der einen Seite einfach, auf der anderen Seite schwierig. Also ich sage mal einfach, im Grunde genommen braucht man nur eine aufnehmende Schule. Also man geht zu einer Schule, wo man denkt, okay, da würde mein Kind gerne hingehen, meldet sich im Sekretariat, dann kriegt man ein Gespräch mit dem Verantwortlichen. Manchmal ist es die Schulleitung, manchmal ist es die Abteilungsleitung für die jeweilige Stufe. Und die sagen einem dann, ja, geht oder geht nicht. Jetzt haben wir es aber mit einem Schulsystem hier zu tun, wo die Plätze sehr begrenzt sind, ne? Und wo wir natürlich einen Schulwechsel in eine andere Schulform auch schwierig haben. Ne? Also hier in der Stadt Borken zum Beispiel, von der einen in die andere Gesamtschule wechseln wäre so ein Beispiel oder von einem ins andere Gymnasium wechseln wäre so ein Beispiel. Aber was mache ich, wenn die voll sind? Wo gehe ich denn dann hin? Und da fängt es an, schwierig zu werden. Und das ist das, was Eltern oft erleben. So ein Schulwechsel zwar eine attraktive Lösung zu sein scheint, sie aber das eigentlich nicht ist.
Jetzt hat der Vater ja noch das Problem, dass er, oder was heißt Problem, er denkt einfach weiter so und hofft, dass sich die Lage irgendwie für seine Tochter normalisiert, mit welcher Lösung jetzt auch immer. Und er hat aber so ein bisschen Sorge, dass seine Tochter, die er als sehr sozial und integratives Mädchen, die kümmert sich eigentlich um viel und um alles und möchte nicht, dass irgendeinem schlecht geht. So ein Mädchen ist dazu vom Charakter her. So eine Kümmerin. Und er hat so die Sorge, dass dieses Mädchen quasi ihn als Vater schützen will in Zukunft bei der Frage, wie geht's dir eigentlich? Weil sie auch gemerkt hat, der Vater leidet mit. Ja? Er hat die Sorge, dass wenn sie irgendwann mal sagt, ja, wenn er sie fragt, wie geht's dir denn, ist alles besser jetzt und so, dass sie einfach sagt, ja, ist alles gut. Dieser Satz oder diese Formulierung, alles gut, die benutzt man ja mal oft und gerne. Ne? Woran merkt er, dass es vielleicht doch nicht so ist, sondern dass seine Tochter auf einmal ihn schützen möchte?
Dass Kinder die Eltern schützen wollen, ist, kommt relativ oft vor. Und das ist natürlich hier in diesem ganzen Spiel tatsächlich ein Problem, weil ich diagnostisch nicht erkennen kann, wie geht es meinem Kind wirklich. Und deswegen ist es gut, in der schwierigen Situation versuchen, gut im Gespräch zu bleiben, aber so ein gutes Maß hinzubekommen. Also nicht zu viel zu wollen und auch nicht zu sehr die eigenen Sorgen auf das Kind zu übertragen oder zu überschütten. Also man kann schon dem Kind sagen, wie es einem selbst geht und dass er das anfasst. Aber irgendwann ist auch gut. Und deswegen ist es gut, innerfamiliär zu gucken, was sind denn unsere Stärken. Zum Beispiel könnte eine Stärke sein, boah, wir lösen das Problem gemeinsam. Oder wir stehen das gemeinsam durch und wir wachsen daran. Und ich bestärke bei dem Kind Eigenschaften, also die sozialen Eigenschaften, dieses sich kümmern. Aber ich spreche auch an, du musst dich nicht um mich kümmern, ich bin als Erwachsener für dich verantwortlich, aber du nicht für mich. Ne? Okay. Also dieses gegenseitige, daraus ein Projekt zu machen, möchte ich mal in Anführungszeichen sagen, was Gemeinsames, was Sinnstiftendes zu haben, ist aber auch nicht zu überdramatisieren, sondern als eine Entwicklungsaufgabe zu sehen.
Dann hatten Sie ja vorhin gesagt, wir müssen beim Cyber und Mobbing uns ein bisschen differenzieren. Ich würde aber trotzdem ganz gerne bei diesem Beispiel nochmal bleiben. Dieses Mädchen bekommt halt viele Nachrichten oder bekam viele Nachrichten nachts und hat das dann gelesen und hat das in sich reingefressen, konnte die Nacht nicht schlafen. Ist das zu erkennen, dass es so funktioniert oder wo kann man vielleicht auch als Eltern, ohne dass das Thema jemals angesprochen wurde, merken, da ist irgendwas im Busch. Was sind das so für typische, normale Sachen, die da funktionieren oder die diese Mobber machen? Ist das sowas, so dieses in WhatsApp was schreiben oder ein Video posten war zum Beispiel auch so eine Sache, die haben aus dem Unterricht eine Situation gefilmt, wo dieses Mädchen gefragt wurde vom Lehrer, was ist die Lösung, und wusste es nicht. Und dann wurde das wirklich gefilmt. Also da habe ich mich sehr erschrocken, muss ich echt sagen. Und dann wurde das in den sozialen Medien geteilt und da wurde sie als die Dumme hingestellt. Sind das so die Wege, die in der neuen Zeit mit allen Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, da genutzt werden, um Menschen runterzumachen?
Also Mobbing ist kein neues Phänomen. Mobbing gab es, seitdem wir in sozialen Gesellschaften leben. Die Werkzeuge sind halt verschieden. Ne? Und aktuell haben wir natürlich mit so einem Tool wie dem Handy ein unfassbar mächtiges Werkzeug, was mich in die Lage versetzt, zu jeder Zeit, an jedem Ort, jede beliebige Situation festzuhalten und in die Welt zu kommunizieren, und zwar in die ganze Welt. Und das hatten wir früher nicht. Und das macht es natürlich auf der einen Seite total problematisch, weil ich kann mich gar nicht mehr entziehen. Das heißt, das Kind erlebt in der Schule das quasi physische Mobbing live und geht nach Hause und hat keinen Raum, um sich zu erholen, sondern es geht weiter, die ganze Nacht durch. Und wenn sich die Täter absprechen, dann auch wirklich die ganze Nacht durch. Auf der anderen Seite hat dieses Cybermobbing den Vorteil, dass es relativ gut beweisbar ist. Das heißt, Screenshots anfertigen, Zeugen sehen, Snapchat-Nachrichten gemeinsam öffnen, dann abfotografieren. Das schafft natürlich eine ganze Menge Beweismaterial, die wir früher nicht hatten. Und das macht es wieder so gut nachverfolgbar, und zwar sowohl für die Schulen als auch zum Beispiel für die Polizei. Und wenn ich höre, da wird im Unterricht gefilmt, recht am eigenen Bild, haben wir es hier mit einer Straftat zu tun, die man auch anzeigen kann. Manchmal sogar muss.
Was erwartet so ein Täter dann?
Erstmal wird es verfolgt, zweitens wird es öffentlich gemacht und je nachdem, wie schwerwiegend das ist, natürlich bis zu ernstnehmenden Konsequenzen, hängt natürlich auch ein bisschen vom Alter des Täters ab, aber sagen wir mal so, selbst Täter, die unter 14 sind, können durchaus mit einer Anzeige beim Jugendamt rechnen. Also man geht nicht straffrei raus und es bleibt in der Akte. Ne? Also es ist nicht so, dass wenn man 13 ist, hat man eine weiße Weste, wenn man dann 14 wird, sondern natürlich gibt es eine Akte. Und sagen wir mal, ich hab ja gesagt, ein Mobber haben tendenziell eine negative Karriere in unserer Gesellschaft. Wenn dann ein Jugendrichter mal mit 16, 17 in die Akte guckt und sieht, das hat ja schon viel früher angefangen, dann fällt das Strafmaß schwieriger aus. Deswegen kann sich das lohnen. Ich warne allerdings davor, das unreflektiert und zu früh zu machen, weil dann geht dieses Schwert auch, wird das Schwert auch stumpf. Also wenn Eltern sofort denken, ich gehe sofort zur Polizei, ist das nicht unbedingt eine gute Idee, sondern mit sachte sich beraten lassen und gucken, was liegt denn hier vor. Dann kann man diese Maßnahme nehmen.